ARD. SWR Kultur. Forum.
Begabung, Makel, Psychotrend. Was ist Hochsensibilität? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Lärmende Kinder, greller Sonnenschein, der Geruch eines starken Parfüms. Scheinbar normale Alltagserfahrungen machen manchen Menschen besonders zu schaffen. Auch in sozialen Situationen fühlen sie sich schnell überfordert. Psychologen sprechen von Hochsensibilität, eine ausgeprägte Empfindsamkeit, die von manchen zu einer verborgenen Superkraft umgedeutet wird. Empathisch, kreativ, intelligent, ob in Ratgebern oder auf Instagram werden hochsensiblen Menschen besondere Fähigkeiten attestiert. Was ist da dran? Was bedeutet Hochsensibilität für die Betroffenen und woher kommt die Faszination für das Hochsensible selbst? Darüber wollen wir reden hier im Forum bei SWR Kultur. Wir, das sind Professor Dr. Philipp Herzberg. Er lehrt Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Dr. Andreas Meissner, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in München. Und aus England von der University of Surrey ist uns zugeschaltet Professor Dr. Michael Plüss, Entwicklungspsychologe und selbst hochsensibel. Herr Plüss, wann und wie haben Sie das denn festgestellt, dass Sie hochsensibel sind?
Der Begriff hochsensibel war mir eigentlich selbst nicht bekannt für längere Zeit. Ich habe mich mit der Thematik auseinandergesetzt während meinem Doktorat und da habe ich Forschung gemacht bezüglich dem kindlichen Temperament und wie sich das im Zusammenspiel mit den frühen Erfahrungen der Kinder auf deren Entwicklung einen Einfluss hat. Und in dieser Forschung habe ich dann den Begriff Hochsensibilität oder im Englischen Highly Sensitive Person, bin ich dem begegnet und habe mich dann weiterhin mit dem beschäftigt und über die letzten 15 Jahre viel Forschung dazu gemacht. Da gibt es einen Test, einen Fragebogen, den man ausfüllen kann, um seine Sensitivität einzuschätzen. Als ich den zuerst ausgefüllt habe, war ich da nicht am höheren Ende der Skala, sondern irgendwo im oberen Drittel. Und es war erst, als ich mehr Forschung dazu gemacht habe, dass ich festgestellt habe, dass ich schon hochsensibel bin, aber dass ich, würde ich sagen, eine relativ gute Kindheit gehabt habe und dass ich viele der eher negativen Erlebnissen, die viele hochsensible Menschen erleben, dass ich das weniger habe, dass ich vor allem von diesem Temperamentszug profitiert habe.
Nehmen Sie uns mal mit in Ihren Alltag. In welchen Situationen, bei welchen Erlebnissen merken Sie, ich bin anders als die anderen?
Ich denke, dass ich grundsätzlich vielleicht ein bisschen stärker auf Stress reagiere, jetzt vom Negativen her. Ich merke es im Alltag, wenn ich viele Meetings habe an einem Tag, Meeting nach Meeting, dass das zu so Überstimulierung führen kann und dass ich das dann als unangenehm empfinde, wenn viel zur selben Zeit los ist. Ich kann damit umgehen, aber es ist halt eher ein bisschen unangenehm. Ich denke, das wäre für die meisten Menschen so. Aber ich denke, dass ich auch in dem Umfeld, in dem ich mich befinde, dass da ich da einiges Detail wahrnehme. Ich muss aber auch sagen, dass es ist so, dass man schon Menschen einteilen kann, ob sie hochsensibel sind oder nicht. Aber unter den hochsensiblen Menschen gibt es natürlich auch noch viel weitere Unterschiede. Nicht jeder hochsensible Mensch ist exakt gleich wie der andere.
Herr Herzberg, Sie haben ja viel mit hochsensiblen Menschen zu tun. Deshalb lassen Sie uns das Bild dann nochmal ein bisschen weiten. Wie macht sich Hochsensibilität bemerkbar und wie fühlt sich das an? Was hören Sie davon Betroffenen?
Also eine ganze Bandbreite von Geschichten. Ich fange mal mit dem wissenschaftlichen Teil an. Das ist das, was der Kollege Plüss ja schon angesprochen hatte, die Messung. Und unser Beitrag war zu zeigen, das, was auch andere Kollegen schon vermutet haben, dass Hochsensibilität nicht nur ein Merkmal ist oder eine Dimension, wie wir sagen, sondern aus mindestens drei Teilaspekten besteht. Und das eine ist natürlich dieser Aspekt, der da ganz vorhersticht, dass man erstmal viel empfindliche Reizschwellen hat. Also, dass sie ein Kratzen eines Pullovers merken, dass sie Gerüche merken, dass sie Veränderungen merken, dass sie kleine Lichtwahrnehmung haben, aber eben auch Dinge, das ist die zweite Dimension, auch die Dinge sehen, die besonders ansprechend sind. Das sagen wir, es ist eine Empfindsamkeit für Ästhetik, also dass sie Wolkenformationen, irgendwas Besonderes drin sehen, dass sie Wortspiele besonders mitkriegen, dass sie für Kunst empfänglich sind. Das ist der positive Aspekt. Und dann gibt es eben noch die tiefere Verarbeitung. Das ist das andere, dass man eben auch sagt, die Reize, und das strömen ja unendlich viele Reize in jeder Millisekunde auf uns ein und die meisten werden gar nicht bewusst verarbeitet, dass eben Personen mit diesen niedrigen Reizschwellen auch eine höhere Verarbeitungstiefe haben, also die Reize intensiver verarbeiten, länger drüber nachdenken, längere Zeit vielleicht auch brauchen, um sich von negativen Reizen oder negativen Gedanken wieder zu lösen. Das ist erstmal so das, was wir unter Hochsensibilität verstehen und die Bandbreite von Erfahrungen, die wir ja mit unseren Probanden, die wir ins Labor holen oder die uns auch anschreiben, jetzt nach Fernsehsendung kriegen wir immer sehr, sehr viel Rückfragen, reicht von, es ist, wie Sie gesagt haben, eine Superkraft, eine Gabe, es macht mich besonders, bis hin aber auch zu einem, tja, ich sag mal, einer Belastung, die ganz oft, das hatte Herr Plüß auch schon angedeutet, dieses Gefühl, ich bin anders als die anderen, das aber irgendwie ganz lange nicht von den Personen irgendwie zugeordnet werden kann und die dann sehr heilfroh sind, wenn sie sagen, aha, jetzt weiß ich, was es ist, ich habe eine Hochsensibilität. Mhm. Und dazu haben wir eben auch ein Messverfahren hergestellt, wir haben auch Normwerte hergestellt, das ist auch für den Kollegen aus der Psychiatrie wahrscheinlich interessant, dass man das wirklich quantifizieren kann, eben in diesen drei Dimensionen, aber auch so etwas wie einen Gesamtwert bilden kann und dann eine ganz gute Aussage treffen kann. Ich bin hochsensibel und etwas, was auch noch wichtig ist in dem Kontext, dass wir sehr, sehr viel mit Leuten zu tun haben, die von sich annehmen oder vermuten oder es gerne wären, dass sie hochsensibel sind. Da können wir vielleicht später noch mal drauf kommen, dass das eine hohe Belastung für die Psychotherapiepraxen ist, die eben auch händeringend nach einem Verfahren suchen, um wirklich auch die Personen, die das eben nicht sind, das muss man ja eben auch ordentlich zurückmelden, was Selbstvernehmung betrifft, oder aber, wenn sie es doch sind, auch in die Psychotherapie mit einbinden muss.
Sie sagen gerade, es gibt einen Run auf die Psychotherapiepraxen. Es gibt Schätzungen, wonach in Deutschland jeder fünfte Mensch hochsensibel sei. Andere sagen sogar jeder dritte. Das sind ja gewaltige Zahlen. Ist Hochsensibilität ein unterschätztes, ja ein unerkanntes Phänomen?
Naja, ja, unterschätzt in dem Sinne, dass es lange nicht untersucht worden ist und ein bisschen überschätzt ist, dass es gerade auch sowas wie eine Modediagnose ist. Ja? Für viele Personen auch, ich sag mal, etwas, um sich herauszustellen, ich sag mal, das Wort Distinktionsgewinn durch Hochsensibilität, man hat irgendwas, wenn man nichts hat, ist es ja auch nicht schön, dann ist man ja irgendwie so völlig normal und normal wird ja mit langweilig assoziiert. Und diese Zahlen, diese 20%, also jeder fünfte, die kursieren durch die Literatur, die gehen auf die Publikation von Elden Aaron zurück, die das Konstrukt ja bekannt gemacht hat, die das wiederum von dem Kinderpsychiater Jerome Kagan übernommen hat, wo sozusagen diese Zahlen herkommen. Aber das sind sehr grobe Schätzungen, die eben in der Literatur auch durchgereicht werden. Und solange wir das Konstrukt nicht genau messen können, quantifizieren können, sind die Zahlen erstmal nur Schätzungen, aber eben keine genauen Schätzungen.
Herr Meisner, wenn Sie solche Zahlen hören, 20-30%, so groß soll die Gruppe der Hochsensiblen sein, was denken Sie dann?
Ja, ich denke, dass wir doch eigentlich eine fließende Skala haben von weniger sensibel zu mittelsensibel zu sehr sensibel. Und dass ich eigentlich nicht glaube, dass wir da ein eigenes Konstrukt abgrenzen müssen. In meiner Praxis gab es vor über 10 Jahren einzelne Patienten, die das Thema mal angesprochen haben. In den letzten Jahren eigentlich nicht mehr. Ich habe damals vor 10 Jahren dann einen etwas ketzerischen Artikel in unserem Verbandsblatt Neurotransmitter in der Fachzeitschrift verfasst. Hochsensible Persönlichkeiten, ein wohl überflüssiges Störungskonzept. Ich glaube, jeder Mensch ist ja tatsächlich ein bisschen anders. Das ist aber ja im Grunde eine Binsenweisheit. Und es war vorhin auch schon die Rede davon, naja, zum Beispiel so eine Erschöpfung in Meetings, das ist wohl für die meisten Menschen so. Und ich glaube, jeder wird sich da irgendwo wiederfinden. Wir erleben einen solchen Run gerade bei ADHS. Da haben wir gerade einen enormen Hype. Und ich glaube, bei beiden Befindlichkeitsstörungen oder Störungsbildern haben wir eine enorme soziale Ansteckung, auch durch die sozialen Medien. Es verbreitet sich enorm, auch durch Influencer. Es gibt natürlich eine gewisse Entlastung dadurch, einen Schonraum. Und ich glaube, jede Zeit hat so ihre Krankheit. Wir hatten am Ende des 19. Jahrhunderts die Neurasthenie, die kam mit starken Klagen über Erschöpfung und Müdigkeit bei geringsten Belastungen. Und ich denke, jetzt am Ende des 20., Beginn des 21. Jahrhunderts haben wir eben andere Modediagnosen. Wir haben anstrengende Zeiten und diese, ne, wir haben eine rasch sich wandelnde Arbeitswelt, wir haben die Digitalisierung, wir haben eine Reizüberflutung definitiv und sind oft überfordert, haben Lärm- und Umweltbelastungen und ich glaube, nicht umsonst taucht dann so ein Konzept auf, das aber dann seinerseits wieder einen Markt schafft für Beratung, für Ratgeber, auch für Forschung, für Publikationen, für Workshops, Seminare. Ich sehe das sehr nüchtern. Ich bin im Übrigen auch in, wenn man vier Gruppen unterscheidet, ich habe vor 10 Jahren einen Test gemacht, ich bin in der zweithöchsten Gruppe. Ich bin gewisserweise auch hochsensibel. Ich habe das damals am Ende auch geschrieben. Ist ja für einen Psychiater auch nicht schädlich, hochsensibel zu sein, eher gut. Aber ich glaube, wir müssen kein extra Ding draus machen.
Herr Plüß, Herr Herzberg, Sie wird es drängen zu antworten.
Ja, also vielleicht der erste Widerspruch, dass zumindest in der Forschung aus unserer Perspektive wir das jetzt nicht als Diagnose betrachten. Es gibt keine Diagnosenummer, es gibt kein F oder also nicht in der ICD und auch nicht im DSM-5. Es ist, wie vorhin schon angesprochen, ein Persönlichkeits- oder Temperamentsmerkmal. Also wir fangen mal an mit der Entwicklungsgeschichte an. Das ist ein Temperamentsmerkmal. Sie haben biologisch nachweisbar eine andere Sensitivität. Die Schwellen sind empfindlicher für Reizwahrnehmung. Wenn das nicht gegeben ist, sind ja die anderen Dinge auch nicht Folgen daraus, dass sie nicht funktionieren. Und das entwickelt sich je nachdem, in was für Umwelten sie aufwachsen. Ja, und das kann je nachdem, ob sie eine positive Umwelt haben, was Trauma betrifft, was Erziehungsstil betrifft und so weiter, wirklich zu einer Entwicklung führen, die ein Potenzial hat. Wir finden übermäßig häufig Künstler, die sich als hochsensibel bezeichnen. Oder es kann eben auch, wenn sie aversive Entwicklungsbedingungen haben, aversive Erziehungsstile und all die Einflüsse, die da reinkommen, eben auch negativ werden. Deswegen, es ist keine Diagnose, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal und oder Temperamentsmerkmal. Wir sagen ja immer, ein Temperamentsmerkmal ist die biologische Grundausstattung, die sie kriegen von ihren Eltern. Und das entwickelt sich über Umwelteinflüsse, Erziehung und so weiter natürlich dann zur Persönlichkeit. Und das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was sich eben ja, sozusagen der Forschung genauso zu stellen hat wie das andere. Und zu den kritischen Anmerkungen, das, was der Kollege Meissner gesagt hat, gibt es auch Befunde, die sagen, es ist einfach nur das Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus, neu gelebt in einem neuen Gewand. Also Neurotizismus ist ja eher negativ besetzt, also dass man viel Ängstlichkeit empfindet, Unsicherheit,
Reizbar.
Selbstzweifel, Reizbarkeit. Und dass Kollegen auch sagen, das ist ein Merkmal, wo einfach das Leben positiver klingt, weniger bewertend. Und die Forschung zeigt aber, dass wir doch ganz gut Neurotizismus und Hochsensibilität voneinander abgrenzen können, auch wenn es Varianzüberlappung gibt.
Ja, ich möchte dazu noch sagen, es ist absolut so, dass Sensitivität reflektiert ein Spektrum. Das ist eine Dimension, dass sich die Leute entlang einem Spektrum eigentlich befinden, gewisser ja, am tieferen Ende, also eine tiefere Sensitivität und gewisse haben eine höhere Sensitivität. Die meisten Leute sind irgendwo in der Mitte. Man kann entlang diesem Spektrum dann gewisse Werte identifizieren, aber die Werte sind nie, diese Cut-off-Werte sind nie perfekt. Was wir grundsätzlich finden, ist, dass Sensitivität oder Sensibilität ist ist eine Dimension, genauso wie wir die Dimension haben zwischen Introversion und Extroversion. Und auch da kann man die Leute grob einteilen, ob jemand extrovertiert oder introvertiert ist. Das ist aber ganz schwierig, das dann mit einem gewissen Wert zu machen auf der Skala. Also der Sensibilität ist eine Dimension. Es ist keine Diagnose. Hochsensible Menschen brauchen nicht Behandlung für ihre Sensibilität.
Sie gelten nicht als krank.
Nein, das ist keine Krankheit, das ist keine medizinische Diagnose. Genauso wie jemand, der jetzt eher introvertiert ist, das ist auch keine Diagnose. Oder jemand, der stark extrovertiert ist, das ist auch keine Diagnose. Das sind einfach normale Persönlichkeitsunterschiede, die wir in der Gesellschaft finden. Mhm. Es ist aber so, dass Leute, die hochsensibel sind, ein höheres Risiko haben, psychische Probleme zu erleben, wenn sie negative Umstände erleben oder wenn sie eine schwierige Kindheit gehabt haben, dann das prägt die hochsensiblen Menschen stärker und die sind dann stärker davon beeinflusst und eventuell entwickeln sie dann eher psychische Probleme.
Herr Meissner, was sagen Sie denn einem Patienten, der zu Ihnen in die Praxis kommt und von sich selber sagt, ich habe da so einen Test im Internet gemacht, der sagt, ich bin hochsensibel?
Zunächst mal sind wir uns ja tatsächlich einig, dass es keine Diagnose ist. Es ist ein Persönlichkeitsmerkmal oder Temperamentsmerkmal. Dem kann ich auch zustimmen. Es kommt aber eigentlich kein Patient seit Jahren genau mit dieser Frage. Es war vor 10 Jahren häufiger mal Thema. Also vielleicht 5-mal, 10-mal, ich weiß nicht wie oft. Also daran sieht man schon, dass wir hier an einer Oberfläche diskutieren, die nicht die Schwere wirklich psychiatrischer Erkrankungen erreicht. Wenn wir jetzt von Hochsensibilität statt Neurotizismus sprechen, dann spielen wir ja auf diese Big Five, auf diese Persönlichkeitsfaktoren an. Da gibt es ja auch andere, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion versus Introversion war schon angesprochen. Um die wird aber nicht so ein Hype gemacht. Mich stört ein bisschen der Hype, der jetzt um die Hochsensibilität gemacht wird. Das Label, der Gruppenbegriff sozusagen. Offenbar besteht hier ein starkes Bedürfnis, sich zu identifizieren, in irgendeiner Gruppe wiederzufinden und dann vielleicht auch am Arbeitsplatz eine gewisse Entlastung, einen Schonraum zu bekommen. Ich glaube, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt mit dem Begriff, ich würde das zunächst mal so stehen lassen und würde dann gucken, wie ist dieser Mensch insgesamt, wie ist seine Situation, was sind seine vielleicht Schwierigkeiten im Moment. Und ich meine, wir haben ja 2 große Themen auch im therapeutischen Ansatz. Das eine ist die Selbstakzeptanz, sich dann doch möglichst so zu nehmen, wie man ist und nicht immer sich grundsätzlich ändern wollen, weil das geht meistens nicht. Und das zweite ist die Selbstfürsorge, also mit dieser Selbstakzeptanz dann bestmöglich für sich zu sorgen. Natürlich gibt es Menschen, die sehr lärmempfindlich sind und nicht in einem Großraumbüro arbeiten wollen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Großraumbüros zum Beispiel sowieso einen Irrsinn. Wie kann man erwarten, dass Menschen in einem Großraumbüro Leistungen hoher Konzentration bringen, wenn sie ständig durch umhergehende Menschen oder Telefonate anderer abgelenkt werden? Also ich glaube, dafür braucht man auch nicht diese Entlastung durch einen Begriff. Also das ist so ein bisschen, woran ich mich störe. Ich glaube, wir sind uns sonst in vielen Dingen einig. Es ist aber in der psychiatrischen Praxis, so wie tatsächlich noch richtige psychiatrische Erkrankungen behandeln dürfen, eigentlich ohne Relevanz.
Herr Herzberg, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz ein bisschen konkreter machen. Ja. Also wie Herr Meissner meinte, in einem Großraumbüro fühlen sich die wenigsten irgendwie wohl und fühlen sich gestört. Und jeder hat das ja mal irgendwie in seinem Leben, auch ein Gefühl von Überforderung oder dass er sich gestresst fühlt oder dass einem alles zu viel wird und man sich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen möchte. Aber wann genau fällt denn das? Wann spricht man da von Hochsensibilität?
Bevor ich auf die Frage antworte, vielleicht noch mal einen Punkt aufgreifen. Also ich hatte gerade einen Vortrag über Hochsensibilität in München für Psychotherapeuten in der Ausbildung, wo das ein sehr nachgefragtes Thema ist, weil eben doch sehr viele Patienten zumindest in die Psychotherapie kommen. Wenn wir mal so eine Behandlungskaskade aufstellen, dann könnte man vielleicht in Annäherung sagen, dass die etwas leichteren Fälle eher in der Psychotherapie sind, also zumindest in den Psychotherapiepraxen, und wenn der Schweregrad und auch bestimmte Störungsbilder sich eher in der Psychiatrie wiederfinden, weil ja Psychologen keine Medikamente verschreiben können. Und da spielt das Thema Hochsensibilität eine sehr, sehr starke Rolle. Und zu dem Punkt, der gerade angesprochen ist, Selbstfürsorge, möchte ich noch die Selbstwahrnehmung ergänzen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, der auch in der Diskussion mit den angehenden Psychotherapeuten anklang, dass eben viele Personen kommen mit dem Label, wie das auch schon gesagt worden ist, möglicherweise Distinktionsgewinn oder ich möchte hier eine besondere Behandlung, weil ich hochsensibel bin. Das dann aber einer Überprüfung nicht standhält, wenn wir es wirklich versuchen zu erfassen, zu messen. Ich will jetzt nicht sagen diagnostizieren, wir stellen ja keine Diagnosen, aber zu quantifizieren und zu validieren. Das heißt, viele Personen möchten das gerne haben. Und da ist dann der Punkt in der Psychotherapie, die Selbstwahrnehmung, die Selbstakzeptanz diesen Personen auch zu besprechen. Welche Funktion hätte das? Warum möchte man das haben? Oder warum denkt man, dass man das hat? Und das andere sind eben doch auch Personen, die wirklich hochsensibel sind und wo besondere Anforderungen an die Psychotherapie und auch an die Beziehungsgestaltung möglicherweise gestellt werden. Die also eine andere, also sozusagen ein bisschen personenbezogenere Zugehensweise vielleicht brauchen. Darauf sollten die Psychotherapeuten auch achten. Und deswegen haben wir dieses Verfahren eben nicht nur entwickelt. Wir hatten es ursprünglich für die Forschung entwickelt und haben uns dann aber aufgrund der großen Nachfrage, die wir von Therapeuten kriegen, aber auch aus Kliniken, uns auch entschlossen, Normenwerte zu veröffentlichen, dass man das also auch individuell einstufen kann. Und die Frage, diese gestellt hatten, wo ist der Cut-off? Ja, das ist immer mit Unsicherheit bestimmt. Ne? Cut-offs kann man auf verschiedenen Wegen bestimmen. Es gibt also statistische Verfahren dazu, mit denen sie so einen Cut-off bestimmen. Aber immer minimieren sie falsche Zuordnung oder versuchen es zu minimieren. Also sie können Personen übersehen oder sie können Personen fälschlicherweise zuordnen. Und das ist immer so die Unsicherheit, die auch vorhin schon angesprochen worden ist. Cut-offs sind immer mit Unsicherheit behaftet. Deswegen sind diese Testverfahren mit den Normwerten, die wir publiziert haben, eine Möglichkeit, das mit einer gewissen Unsicherheit herauszufinden. Mhm. Es gibt keine absolute Einteilung. Und sonst wären wir auch das, was wir gesagt haben. Es ist ja kein kategoriales Konzept, sondern dimensionales, ein Kontinuum.
Mhm. Jetzt gibt es die Tests, die Sie machen, Herr Herzberg. Es gibt aber auch, Herr Plüß, im Internet, ich habe schon darauf hingewiesen, zahlreiche Tests, die man da durchführen kann. Wenn man Hochsensibilität und Test googelt, dann kommt man allein auf 154.000 Ergebnisse. Wie gut eignen sich denn solche Online-Tests, wenn man herausfinden will, ob man selbst hochsensibel ist?
Ja, viele dieser Tests, die man online finden kann, basieren nicht auf Forschungsstudien, sondern die haben, ja, ich weiß nicht, was die Basis dafür ist, aber es ist nicht, viele dieser Fragebogen sind nicht wirklich verlässlich. Mhm. Es gibt aber gewisse Fragebogen, die wurden von Forschern zusammengestellt, die wurden sorgfältig evaluiert. Und wir haben dazu auch unsere Fragebogen, die wir verwenden für die Forschung, die haben wir online auf unserer Webseite sensitivityresearch.com, auch in Deutsch. Und wir haben Fragebogen für Kinder, wir haben Fragebogen für Erwachsene, wir haben Fragebogen, die die Eltern für die Kinder ausfüllen können oder die Lehrer für die Kinder ausfüllen können. Und die Fragebogen haben wir sorgfältig evaluiert in Forschungsstudien. Das heißt, wir haben da Daten gesammelt in mehreren Stichproben über viele Leute, über Tausende von Menschen. Und wir wissen, dass diese Fragebogen gut funktionieren. Und wir haben auch Cut-offs identifiziert aufgrund von statistischen Verfahren.
Vielleicht können wir mal einen anderen Begriff, Cut-offs finden hier in der Runde, einen deutschen Begriff, den alle verstehen.
Das ist der Trennwert, der also unterscheidet zwischen Personen, die unter einem Wert liegen, würde man sagen, nicht zutreffend, und die Personen, die den Wert überschreiten, ist zutreffend.
Ne? Alles klar, danke. Mhm. Entschuldigung, Herr Plüß, für die Unterbrechung.
Kein Problem. Ja, und diese Fragebogen haben alle den gewissen Nachteil, dass es eine Selbsteinschätzung ist der Menschen, die den Fragebogen ausfüllen. Das heißt, man verlässt sich auf die Selbstwahrnehmung und dass die Selbsteinschätzung verlässlich und zutreffend ist. Und das ist natürlich nicht immer gegeben. Und das ist eine Schwachheit oder eine Limitation aller Fragebogen, die wir verwenden in der Forschung. Mhm. Wir haben aber auch, speziell bei Kindern, bei dreijährigen Kindern haben wir ein Verfahren entwickelt, wo wir das Verhalten beobachten dieser Kinder. Und dann wird das Verhalten wird aufgenommen, mit Video, wird gefilmt und danach von Psychologen eingeschätzt bezüglich, wie sensitiv die Kinder sich in diesen verschiedenen normierten Situationen verhalten. Und aufgrund von diesen Verfahren haben wir dann ein objektives Maß der Sensitivität. Mhm. Und da finden wir auch ähnlich, dass sich die Kinder da unterscheiden und dass die meisten Kinder irgendwo in der Mitte sind, aber gewisse Kinder haben eher eine Tiefe, eine weniger ausgeprägte Sensitivität und gewisse Kinder haben eine höhere Sensitivität. Und die Kinder, die eine höhere Sensibilität haben, die werden dann auch stärker beeinflusst, zum Beispiel von der Erziehungsqualität der Eltern.
Herr Herzberg, ist Hochsensibilität erblich?
Also wenn wir davon ausgehen, dass es ein Temperamentsmerkmal ist, was ich ja vorhin schon gesagt habe, das ist ja das, was Sie aus der Rekommendation Ihrer Eltern mitbekommen. Das heißt, es gibt immer eine biologische Basis, die aber immer durch Umwelteinflüsse geformt wird. Also das ist gilt für alle Persönlichkeits- und Temperamentsmerkmale. Also eine erbliche Konstante. Für die Big Five, die vorhin schon genannt worden sind, wird hier mit 50% ungefähr angegeben. Also 50% der Unterschiede gehen auf genetische Varianz zurück. Und nochmal zur Ergänzung. Ich habe ja auch eine Professur für psychologische Diagnostik. Also die Verwendung von frei sortierenden Fragebögen in Zeitschriften Und im Internet dient eigentlich eher der Unterhaltung. Das ist keine solide Basis. Die Frage, wie die entwickelt worden sind, ja oft beim Gläschen Wein oder per Augenschein. Ein Fragebogen zu entwickeln, ist wirklich ein relativ anstrengendes Verfahren oder Unterfangen, was wirklich Hunderte, Tausende von Versuchspersonen benötigt, kreative Entwicklungsprozesse, was die Itemformulierung betrifft, die psychometrischen Auswertungen. Und wir haben jetzt zum Beispiel diesen Fragebogen auch weiterentwickelt. Wir haben eine Kooperation mit zwei Kollegen aus den Niederlanden, die etwas negative Schlagseite der bisherigen Fragebögen, also mehr auf die negativen Aspekte bezogen, nochmal erweitert hat, um auch mehr positive Aspekte der Hochsensibilität, weil das immer so ein Kreislauf ist, der Forschungsstand. Wenn Sie etwas erforschen wollen, müssen Sie es messen. Und je mehr die Forschung voranschreitet, umso größer der Wissenskorpus wird, das schlägt das auch wieder zurück auf die Verfahren, die man dazu einsetzt. Das heißt, auch da passiert etwas und das ist gerade, sind wir gerade daran zu publizieren, die deutsche Version dieses Verfahrens mit den Kollegen aus den Niederlanden.
Ja, jetzt mal kurze Nachfrage. Zum einen, wo findet man diesen Test? Uns werden jetzt viele zuhören, die möglicherweise darüber nachdenken, ob sie selbst hochsensibel sind und die nicht auf irgendeinen Online-Test reinfallen wollen. Also, wo sollen die sich hinwenden? Und zum anderen, welche Fragen, vielleicht können Sie ein, zwei nennen, werden in solchen Fragebögen denn abgefragt?
Also die Fragen beziehen sich zum Beispiel auf die unterschiedlichen Wahrnehmungsmodalitäten, dass man von Gerüchen leicht beeinflussbar ist oder dass man auch Gerüche wahrnimmt oder Reize wahrnimmt, die andere Personen nicht wahrnehmen oder ein anderes Item ist, dass ein glitzernde Lichter sehr irritieren. Und es geht ganz oft um den Begriff subtil. Und das war relativ schwer, hier eine ordentliche Übersetzung aus dem Niederländischen zu finden, weil das Wort subtil im Niederländischen eine ganz andere Bedeutung hat. Und wir haben den Fragebogen auch online gestellt mit einer Auswertung, dass man also selber eine Rückmeldung kriegt. Aber ich habe jetzt im Kopf nicht die Webseite, aber die könnten wir vielleicht in dem Text zum Podcast, vielleicht dann kann ich Ihnen das nachliefern.
Wunderbar, werden wir nachreichen.
Vielleicht zu den Online-Selbsttests, das war jetzt ja gerade angesprochen. Das ist ja tatsächlich häufig jetzt so, dass Menschen im Internet sich informieren. Gerade auch im Bereich psychischer Krankheiten haben wir einfach den Trend, dass immer mehr Nutzer, Nutzerinnen selbst eine Diagnose über Online-Tests sich stellen, ohne eben medizinisches Fachpersonal zu konsultieren. Das betrifft dann auch Hochsensibilität, auch wenn es keine Diagnose ist. Auf TikTok zum Beispiel gibt es einen Hashtag Self-Diagnosis und der hat über 22 Millionen Views. Also das ist, auf TikTok gibt es zum Beispiel auch viele Videos zu ADHS und anderen Störungen, wo mehr als die Hälfte Studien zufolge irreführend ist, weil nämlich die meisten dieser Videos von Personen stammen ohne medizinischen Abschluss oder ohne einen Abschluss überhaupt in diesem Bereich. Ich will damit nur sagen, dass diese Selbstbewertung eben, wie jetzt schon ja anklang, wirklich kritisch zu sehen ist. Also von daher gut, wenn es standardisierte Instrumente gibt. Aber auch da natürlich in der Selbstbeurteilung ist es natürlich auch immer eine Frage der subjektiven Bewertung. Wann schätze ich mich als Lärm- oder reizempfindlich ein? Wir sehen das in anderen Bereichen, wenn es zum Beispiel um die Impulsivität geht. Man kann sich eine Stunde lang mit jemandem in aller Ruhe unterhalten. Der Mensch hört zu, fällt einem nicht ins Wort und beschreibt sich aber im Fragebogen als höchst impulsiv seit der Kindheit. Also da kommen noch andere Ebenen mit rein in dieser Beurteilung vorherrschender Merkmale. Und die Gefahr ist eigentlich, dass wir Eigenschaften pathologisieren, die eigentlich auch sehr positiv sind.
Genau, darauf will ich nämlich zu sprechen kommen, Herr Plüß. Hochsensibilität, das liegt sprachlich nahe bei Hochbegabung. Der Verdacht schwingt ja auch immer mit. Wer hochsensibel ist, der ist auch hochbegabt. Besteht da ein Zusammenhang?
Es gibt wenige Forschungsarbeiten dazu und die größeren Studien, die kürzlich dazu ausgeführt wurden von Kollegen in den Niederlanden, die haben da keinen Zusammenhang gefunden. Also obwohl es so ist, dass hochsensible Menschen eine höhere Kreativität haben und wir finden auch gewisse Werte bei Kindern, dass die in der Schule ein bisschen besser sind, gibt es keine starke Evidenz, dass Hochsensibilität mit Hochbegabung einhergeht. Es kann aber durchaus sein, dass hochbegabte Menschen, was ein kleiner Anteil der Gesellschaft ist, ein sehr kleiner Anteil, dass viele dieser Menschen hochsensibel sind. Es ist aber nicht so, dass alle hochsensiblen Menschen auch hochbegabt werden.
Und wie ist das bei Ihnen? Würden Sie sagen, die Hochsensibilität, die verleiht Ihnen besondere Fähigkeiten, die in Anführungszeichen normale Menschen nicht haben?
Ja, ich finde das immer schwierig, Hochsensibilität als etwas ganz Spezielles darzustellen. Es ist einfach ein Temperamentszug, den ich habe. Und ich denke, es gibt hilfreiche Anteile davon. Ich denke, viele Menschen, die wahrscheinlich in der Forschung arbeiten, sind hochsensibel, weil in der Forschung muss man sich in der Tiefe mit etwas beschäftigen. Man muss auch kreativ sein, weil man muss sich neue Fragen stellen, man entwickelt neue Theorien, man entwickelt interessante Forschungsdesigns für Studien und man muss hoch motiviert sein. Und ich denke, die Hochsensibilität ist da definitiv ein Vorteil. Mhm. Und ich denke, ich profitiere hier von der Kreativität, aber auch den Raum, den ich in der Wissenschaft habe, wo ich mich frei bewegen kann und den ich frei gestalten kann. Von daher denke ich, dass es viele Vorteile gibt. Es ist aber auch so, dass im Akademischen gibt es eine hohe, man wird immer wieder eingeschätzt von anderen Menschen, man wird immer wieder bewertet, man muss Forschungsgelder einwerben, man muss publizieren, es gibt einen hohen Anteil von Stress, mit dem man auch umgehen muss, was für hochsensible Menschen ein bisschen schwieriger sein kann, aber nicht unmöglich.
Herr Herzberg, wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es beim Thema Hochsensibilität nicht nur um das Thema der rationalen Intelligenz, sondern auch der emotionalen Intelligenz. Hochsensible Menschen, so scheint es, haben nicht nur eine intensivere Wahrnehmung beim Sehen oder beim Hören, sie haben auch feinere Antennen für Stimmungen, dafür, wie es anderen geht. Sind denn hochsensible, besonders soziale Wesen, besonders gut im Umgang mit anderen Menschen?
Also das ist ja auch das, was Hochsensible im Eigenbericht, in der Selbstwahrnehmung oft berichten, dass sie eben auch eine ganz hohe Empathie haben und eben auch mit anderen Personen mitleiden und sie das eben auch überfordern würde und sie sich deshalb zurückziehen müssen und so weiter. Die Forschungslage ist meines Erachtens da weniger eindeutig. Es gibt einige Studien, die zeigen, es gibt einen Zusammenhang mit Empathie, wobei wir Empathie nochmal unterteilen müssen. Es gibt ja sozusagen die kognitive Empathie, also das Verstehen von Emotionen des Gegenübers, und das andere ist die emotionale Empathie, also das Nachempfinden. Und die Studien, die mir bekannt sind, ist so, dass die kognitive Empathie, also das Verstehen, etwas höher ausgeprägt ist. Da gibt es einen Zusammenhang, aber nicht notwendigerweise auch das emotionale Nachempfinden oder Mitempfinden oder Mitgefühl. Hm.
Herr Meissner, es ist der Name Elaine Aron schon gefallen, eine amerikanische Psychologin, die hat das Buch veröffentlicht, The Highly Sensitive Person, 1996 erschienen, vor fast 30 Jahren. Sie gilt als die Entdeckerin der Hochsensibilität. Und Elaine Aron schreibt, dass es unter den hochsensiblen Menschen gäbe Erfinder, begabte Künstler, aber auch Hellseher. Und da kriegt das Konzept Hochsensibilität doch schon einen leicht esoterischen Touch, oder?
Ja, also wäre ich jetzt vorsichtig, es mag vielleicht in den Auswüchsen mal in diese Richtung gehen, dass sich jemand dann auch für einen Hellseher hält, aber ich will jetzt dem Konzept eigentlich nicht grundsätzlich esoterische Züge unterstellen, sondern letztlich haben ja auch die Menschen, die sich jetzt mit diesem Begriff identifizieren, natürlich eine gewisse subjektive Not oder zumindest einen Leidensdruck vielleicht, den man ja erstmal auch so akzeptieren muss. Ich glaube, aber wir sehen ja in den anderen Beispielen, dass es ja eben auch zu viel Kreativität führt. Künstler wurden angesprochen. Also es ist ja durchaus eine positive Eigenschaft. Wer aber darunter leidet, zum Beispiel gibt es ja durchaus Menschen, die sagen, wenn ich in einen Raum komme, spüre ich sofort, was hier für eine Stimmung ist. Ich nehme sofort die Emotionen der anwesenden Menschen wahr. Da kommen wir dann wieder zu der Selbstwahrnehmung und Selbstakzeptanz, was schon angesprochen war, also daran zu arbeiten, ja, das für sich so zu akzeptieren, anzunehmen, sich besser kennenzulernen und damit dann auch für sich umzugehen. Und also von daher, es ist kein völlig abwegiges Konstrukt, aber es ist auch kein absolut nötiges Konstrukt.
Herr Herzberg, Hochsensibilität steht in der von Entfremdung gezeichneten Spätmoderne für eine tiefe Sehnsucht. Hochsensible Menschen stehen mit der Welt in Verbindung, haben einen ständigen, vibrierenden Draht zu ihr. Das schreibt die Philosophin Svenja Flasspöhler in ihrem Buch Sensibel. Können Sie dem was abgewinnen? Ist da was dran?
Das ist ganz witzig. Ich hatte erst vor 3 Wochen in Hamburg eine Podiumsdiskussion mit Frau Flasspöhler, allerdings über das Thema Streiten, was ein anderer Forschungsschwerpunkt von uns ist. Und es ist ja eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Ich finde es ein bisschen überzogen. Das gibt ja dem, was auch Kollege Meißner angesprochen hat, der Hochsensibilität so ein bisschen so einen Heiligenschein und macht diese Leute so extra besonders. Und was wir vielleicht jetzt auch, wenn wir sehr stark auf dieses Merkmal fokussieren, vergessen, dass das ja immer im Ensemble der anderen Persönlichkeitsmerkmale, die uns prägen, zu berücksichtigen ist. Und das ist dann gar nicht so salient, so wie wir das jetzt hier so betonen, wenn wir das so isoliert betrachten. Ich finde es nett geschrieben, aber eher philosophisch, als dass es vielleicht psychologisch unterstützbar ist.
Hm. Herr Plüß, wie wichtig ist das eigentlich? Wir haben vorher schon über Kinder und Kindheit gesprochen. Wie wichtig ist es eigentlich, dass eine Hochsensibilität frühzeitig im Leben erkannt wird? Und wenn das nicht der Fall ist, was sind die Folgen?
Ich denke, es ist ein Vorteil, wenn Eltern und Lehrer sich den Unterschieden bei den Kindern bewusst sind, speziell bezüglich Sensibilität. Aber es gibt ja auch andere verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, wo es wichtig ist, dass man in der Erziehung und in der Schule darauf Rücksicht nimmt. Es ist so, dass hochsensible Kinder, die sind schneller überfordert in einer neuen Umgebung, in einer fremden Umgebung.
Zum Beispiel in der Schule?
Zum Beispiel, wenn es eine Änderung gibt in der Routine oder die Kinder plötzlich sich in einem anderen Umfeld bewegen, in einem anderen Raum, es gibt eine Veränderung, da kommen neue Leute. Oder wenn es ziemlich viel Chaos gibt in der Schule. Oder auch die beim Elternhaus zu Hause, wenn die Eltern eher ein bisschen streng sind mit den Kindern oder die bestrafen, kann ein bisschen schwierig sein für diese Kinder, weil sie das sehr viel tiefer verarbeiten und davon stärker, dass einen stärkeren Effekt hat auf diese Kinder. Das heißt, sensible Kinder, für die ist es besser, wenn man in der Disziplin ein bisschen gemäßigter ist mit denen, die sprechen da besser drauf an. Zur gleichen Zeit haben wir in unserer Forschung gemerkt, dass ein Erziehungsstil, wo man das Kind einfach machen lässt, eigentlich nicht gut ist für diese Kinder. Diese Kinder brauchen Struktur, aber sie brauchen auch eine emotionale Sicherheit oder ein Zuhause, wo sie sich emotional sicher fühlen können. Wir haben auch in unserer Studie festgestellt, dass Kinder, die sensibel sind, jetzt wir haben das mit genetischen Merkmalen gemessen, genetisch sensible Kinder, die in einem guten Umfeld aufwachsen, die sind resilienter im Erwachsenenalter. Das heißt, diese Kinder, obwohl sie sensibel sind und stärker auf ihre Erfahrung ansprechen, die können sich die Resilienz aneignen in der Kindheit, speziell wenn sie in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo sie diese Gelegenheit dazu haben. Das heißt, für sensible Kinder ist die Kindheit oder die Qualität der Kindheit ist für ihre Entwicklung signifikant wichtiger als für weniger sensible Kinder.
Herr Herzberg, wenn hochsensible Menschen eine solche ideale Startbedingung von zu Hause aus nicht mitbekommen, wenn ihre Hochsensibilität nicht erkannt wird, wenn darauf nicht Rücksicht genommen wird und sie möglicherweise dauerhaft die Erfahrung machen, etwas stimmt nicht mit mir, dann ist ja eine natürliche Reaktion, würde ich sagen, sich zurückzuziehen, so ein Leben in der Defensive, sich gegen die Zumutungen der Welt verteidigen zu müssen, vielleicht sein wahres Ich immer verstecken zu müssen. Ist das das Schicksal vieler hochsensibler Menschen?
Also die Entwicklungsfragen kann sicher Kollege Plüß besser beantworten, aber es gilt ja generell, dass es einfach ein großes Glück im Leben ist, wenn man Eltern hat, die angemessen adäquat auf das Kind und auf die Besonderheiten des Kindes, und wenn es mehrere Kinder sind, auf die individuellen Besonderheiten der Kinder reagieren können. Ja, also zum Beispiel die Bestrafung, die Härte der Bestrafung oder Durchsetzung von Bestrafung zum Beispiel anzupassen, auf das Stimulationsniveau, was Kinder brauchen, auf das Lenkungsniveau und eben das auch mit Wärme, emotionaler Wärme und Klarheit eben auch sozusagen dann zusammenpacken. Das sind dann ideale Umweltbedingungen. Und was wir eben ganz, ganz oft von Erwachsenen hören, also wir machen ja keine Forschung mit Kindern, wir machen ja wirklich nur Forschung mit Erwachsenen, ist, dass es für sie eine ganz, ganz große Erleichterung ist, wenn sie von uns so einen Test durchgeführt haben, also einen wissenschaftlich fundierten Test, quasi eine Bestätigung ihrer Vermutung haben, dass sie dann auch sagen, jetzt können sie also auch den nächsten Schritt gehen, zum Beispiel aus dieser Isolation oder auch, was oft berichtet wird, ist ein Entfremdungsgefühl, dass das ein erster Schritt ist. Und wenn man erstmal weiß, was ist, kann man ja sich wirklich auch Rat und Hilfe suchen. Es gibt ja, wie auch angesprochen, unendlich viele Selbsthilfegruppen, Ratgeberbücher, aber eben auch die Möglichkeit, sich psychotherapeutische Hilfe sich zu holen. Also für viele ist es eine Möglichkeit, mit dem Wissen um sich neue Wege zu finden und vielleicht ein etwas freieres und auch ja, glücklicheres Leben zu führen, weniger defensiv, weniger das Gefühl, anders zu sein, fremd zu sein. Das denke ich schon, dass diese negativen Auswirkungen oder negativen Aufwachsbedingungen dort zu so einen Wegen führen können, aber nicht notwendigerweise müssen. Es gibt ja keinen Determinismus, das sind ja immer Wahrscheinlichkeiten.
Herr Meiser, bei Krankheiten wie ADHS oder auch bei Depressionen, da kann man Medikamente nehmen. Das ist aber bei Hochsensibilität kein Thema, oder?
Weil es ja keine Krankheit ist. Hochsensible Menschen haben vielleicht ein höheres Risiko, psychisch zu erkranken. Das wurde vorhin schon angesprochen. Wenn das dann der Fall sein sollte, leider, dann gäbe es entsprechende medikamentöse Möglichkeiten, wenn daraus eine Depression erwächst oder eine Angststörung. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz zurückkommen wollen auf die Frage der Berücksichtigung bei Kindern. Ich würde ein bisschen davor warnen, hier zu schnell jetzt Kinder wieder mit einem Etikett zu versehen, wie das ja heute vielfach geschieht, nicht zuletzt vielleicht auch, um Nachteilsausgleiche zu erreichen, die in vielen Fällen ja auch gerechtfertigt sind. Sollte aber hier jetzt nicht passieren, dass Kinder dann schon so ein Etikett bekommen, weil dann sind die Kinder hochsensibel und damit ist die Umgebung wieder raus, die aber eigentlich vielleicht sich ändern müsste. Also das fängt ja schon vor der Schule an, auch in den Kitas denke ich auch, dass es gewisse Strukturen braucht und nicht nur ein freies sich bewegen. Jedes Kind weiß selbst, was gut für sich ist, sondern gewisse Strukturen und Vorgaben und damit auch eine Sicherheit und Geborgenheit und in der Schule genauso, in hoffentlich nicht überfüllten oder nicht zu großen Klassen, also sprich mit genügend Lehrpersonal, wo dann automatisch auf einzelne Kinder eingegangen werden kann mit all ihren Merkmalen, wo der Lehrer, die Lehrerin dann merkt, der fängt aber rasch an zu weinen oder ist rasch bedrückt oder ist an bestimmten Dingen besonders interessiert und da auch hellwach, so dass dann eigentlich, ohne das dann wieder mit einem Begriff belegen zu müssen, intuitiv auf jedes Kind entsprechend eingegangen kann. Das natürlich auch im Idealfall. Und was die Umgebungsbedingungen bei den Eltern angeht, es gibt schon, meine ich, Untersuchungen, dass die sozialen Bindungen, Beziehungen schwächer werden oder brüchiger werden, auch unter den Erwachsenen. Wir haben ja doch Patchwork-Familien, sich häufig ändernde Familienverhältnisse, was ja dann auch immer mit Konflikten verbunden ist. Und das mag natürlich schon phänomenologisch bei Kindern jetzt mehr eine Hochsensibilität zum Vorschein bringen. Das erscheint mir denkbar.
Es ist ja genau der Spagat zwischen einem Labeling, wenn man also erstmal dieses Etikett hat, dann werden einem vielleicht Lernerfahrungen vorenthalten, weil überbesorgte Eltern bestimmte Dinge eben nicht mehr ermöglichen oder zulassen für die Kinder. Dass so ein Labeling kann sich also auch in das Selbstbild integrieren, dass man also sich überhaupt nicht mehr traut, Herausforderungen anzunehmen, Herausforderungen meidet. Und auf der anderen Seite aber eben auch der Punkt, dass sie, wenn sie über sich Bescheid wissen, also die Selbstkenntnis und eben wissen, dass es wirklich so ist, dass es auch wichtig ist. Ja? Und das ist ganz schwer, da eine Ausgewogenheit herzustellen zwischen diesen beiden Extremen, zwischen Labeling und eben Selbstkenntnis und zu sagen, ich schätze mich als hochsensibel ein. Und diese Einschätzung ist eben nicht nur ein Wunschdenken, sondern ist eben auch, hat eine gewisse Validität.
Ja, ich denke auch, dass es nicht nötig ist, ein Etikett einzuführen. Mir selbst gefällt der Begriff hochsensibel nicht. Ich würde mich auch nicht zwingend jetzt vorstellen als jemand, der hochsensibel ist. Aber ich denke, es ist wichtig für jeden von uns und auch für Eltern und die Kinder, dass sie ein Verständnis haben, ihre eigene Sensibilität. Und dass dieses Verständnis dann hilft, sein Umfeld so zu gestalten, dass es optimal ist für den individuellen Grad der Sensibilität.
Vielen Dank. Begabung, Makel, Psychotrend. Was ist Hochsensibilität? Darum ging es in diesem Forum bei SWR Kultur. Mit dabei die Psychologen Philipp Herzberg von der Universität der Bundeswehr in Hamburg und Michael Plüß von der University of Surrey in England. Außerdem der Psychiater und Psychotherapeut Andreas Meissner aus München. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.